ARD.
Berlin Sounds Inside.
Hallo, Anja Kaspari hier. Heute mit einer Folge, die wir aufgezeichnet haben vor Publikum im großen Sendesaal des RBB. Das Publikum hört man auch ziemlich viel, und zwar lachen, denn wer ist zu Gast? Herbert Grönemeyer. Und der ist ja wirklich eine Frohnatur. Und dass er eine ist, finde ich erstaunlich, denn Herbert Grönemeyer hat ja so einige Schicksalsschläge aushalten müssen. Aber vielleicht kann er gerade deshalb so gut über Gefühle sprechen und so gute Lieder über Trauer schreiben, weil er das alles selbst erlebt hat. Und es ist schon beeindruckend, dass Herbert Grönemeyer so vielen Generationen so viel bedeutet. Also nicht nur Boomer wie ich sind ja quasi mit seinem Soundtrack aufgewachsen, auch Jüngere kennen ihn, zum Beispiel durch seine Kollabo mit Soho Bani. Viel Spaß, jetzt geht's los. Heute zu Gast ein Musiker, den jede und jeder in Deutschland kennt, der seit 1979 Alben veröffentlicht, der schon mehr als 22 Millionen Tonträger verkauft hat. Er ist quasi deutsches Kulturgut. Jede Zeile ein Zitat. Sein Name, Herbert Grönemeyer.
Hallo. Das ist lieb, Dankeschön. Schönen Nachmittag. Hallo.
Ist es immer so bei dir, dass der Applaus immer länger wird, je älter du bist?
Nee, aber es ist einfach sehr herzlich. Es hat sehr viel Wärme und Zuwendung und das ist einfach ein schöner Applaus. Ich weiß nicht, ob der länger, kürzer oder was auch immer. Es geht ja immer darum, einfach, dass sich überhaupt jemand klatscht, wenn ich hier sitze. Ist ja schon mal grundsätzlich sehr nett.
Ich habe das Gefühl, weil du so eine Ikone inzwischen bist, hat man schon das Gefühl, man muss dir Standing Ovations geben.
Ja, da müsste es vielleicht das Publikum fragen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man.
Manche sind aufgestanden.
Nein, oh Gott, nein, das lieb. Weiß ich nicht, also ich selber sehe mich ja nicht so. Also man betrachtet sich ja nicht von außen und sagt, ich bin jetzt ganz wichtig oder eine Ikone. Wenn ich morgens aufstehe, gucke ich mich erstmal nicht im Spiegel an. Oder die Frau von Anthony Hopkins hat gesagt, alle Frauen, die ihm immer so Liebesbriefe schreiben, sollen mal sehen, wie der aussieht, wenn er morgens aus dem Bett kommt. Dann würden die das Briefe schreiben auch lassen. Also, wobei ich muss sagen, ich sehe auch morgens schon relativ gut aus. Das muss man.
Habe ich mir auch gedacht. Aber wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, es gab ja auch eine Zeit, da warst du nicht so erfolgreich. Also zum Beispiel hast du mal in Berlin im Quartier Latin, Potsdamer Straße, was heute das Wintergarten-Varieté ist, vor nur 20 Zuschauern gespielt.
Ja, wir hatten das war einer unserer ersten Tourneen, da hatte ich einen Tourneebegleiter oder mein Manager damals, der hieß Alexander Elbershagen, der kam, wir hatten hinter der Bühne aber schon Bier und Käsebrote.
Immerhin,
ja. Und er kam zu uns und machte so und haben gesagt, boah, echt, läuft so gut? Nee, zwei Zuschauer. Und dann haben wir gesagt, ja, lass noch eine Viertelstunde warten, vielleicht kommen da noch welche. Und dann kam er nach einer Viertelstunde wieder und machte wieder. Und dann haben wir gesagt, dann sei doch so, geh mal hoch ins Café, ob da irgendjemand ist, der runterkommen will und zuhören möchte. Und dann kamen um 18 weitere Leute aus dem Café und dann haben wir vier Zugaben aber gegeben an dem Abend. Aber die Bude ist riesengroß. Ich glaube, da gehen 1000 Leute rein oder so. Da waren 20 Leute. Wir haben auf der gleichen Tournee auch in München in der Alabama-Halle gespielt. Und da haben wir 10 Karten verkauft und dann sagte der Veranstalter, ich stelle da so Bierbänke rein, dann sieht's voller aus. Nein, ich war relativ erfolglos und das hat auch meine Plattenfirma, hat mir auch deswegen gekündigt, weil gesagt, hätte so einen Film gedreht, das Boot, und viele Leute schrieben auch, sie sind sehr sympathisch im Film, aber ihre Lieder sind grauenvoll und ihre Texte noch viel schlimmer. Und da habe ich gesagt, dafür kann ich jetzt auch nichts, aber ich habe Spaß am Singen und mir geht's irgendwie gut und aber ich war relativ erfolglos, das ist wahr, ja. Und in Hannover konnten wir nicht spielen, da hatten wir nur eine Karte verkauft. Also Berlin, zumindest haben wir in Berlin dann auch gespielt. Also, so
also deine so. Plattenfirma Intercord hieß die, gibt's nicht mehr, hat dir nach der vierten LP gekündigt. Aber das fünfte Album, das war dann Bochum.
Das fünfte Album war Bochum, ja, da kam ich zu EMI nach Köln und habe gesagt, als erfolgloser Künstler habe ich gesagt, ich nenne meine erste Platte bei euch Bochum. Da kriegen die schon eine kurze Herzattacke und haben gesagt, das kauft ja schon in Bottrop keiner mehr. Und dann wurde auch mein Lied Männer beim Radio nicht gespielt, weil wir gesagt haben, der singt so komisch. Und Flugzeuge im Bauch haben sie auch nicht verstanden, den Text, weil immer Schattenblick, haben wir gesagt, was singt der da, das ist ein komisches Wort. Aber ich war guter Dinge und mir ging's gut. Ich mache halt wahnsinnig gern Musik, mir war das auch völlig wurscht. Ich habe auch ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, jemals erfolgreicher Sänger zu werden, weil ich sang sowieso.
Aber es war ein Nummer-1-Album.
Das Album war dann sehr erfolgreich.
Ja, da das hat sich dann die Intercord bestimmt geärgert.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht gerade Euphorien ausgelöst hat. Ja, aber ich war dann gerne bei der EMI in Kölle und dann war ich auch mit dem Vertriebsmann. Die kölsche Mentalität war so, wir gingen, also ich musste dann mit dem Vertriebsmann losgehen zu den großen Händlern und kam dann als erstes in Mülheim-Ruhr, saßen die großen Großländer, die früher so LP und Saturn beliefert hatten. Und da hat er gesagt, das ist der Herbert Grönemeyer und der hat eine neue Platte gemacht. Dann habe ich gesagt, interessant. Wie viele Platten willst du denn haben? Da sagte der, ja, gib mir 250. Und dann sagte der rheinische Vertreter, der Vertriebsmann, ja, pass auf, dann nimmst du 20.000. Und wenn das nicht läuft, gibst du den Rest, kriegst du zurück. Also, das machte der zweimal und dann kam ich mit ihm nach Bochum zu LP in Keller auf der Kortumstraße. Und dann stand ich neben dem so, vor dem Regal kam der Chef von LP und dann sagte er zu mir, das ist der Herbert Grönemeyer. Ja, den kenne ich. Ruhrgebiet halt. Ich sagte, ja, okay, der hat eine neue Platte gemacht. Ja, wie interessant ist das denn? Und dann sagte der, ja, hör mal, wie viele Platten willst du denn haben? Da drehte der sich nur ganz kurz um. Guck mal, die ganze Scheiße, die hier steht, ne, der ganze Mist hier, verkauft keine Sau, bleib mir weg mit der Platte. Daraufhin hat er zu dem gesagt, ja, dann kriegst du auch keine. Da war das der einzige Laden in Bochum, der keine Platte von mir hatte, als die Platte durch die Decke ging. Der musste immer runtergehen an die Kortumstraße und zu einem anderen Laden, ob er ihm eine Platte verkaufen würde. Und er hat gesagt, nee, die brauche ich selber. Und dann lief die Platte, verkaufte sich. Wir verkauften jeden Tag, keine Ahnung, zwischen 12.000, 15.000, 25.000, 30.000. Das flog nur so, es war irre.
Wie alt warst du dann, als du plötzlich erfolgreich warst?
28,
also... Du hast ja dann schon eine längere Zeit gebraucht, hast aber so Enttäuschungen oder Rückschläge, wie man ja später in deinem Leben auch gesehen hat, ganz gut verdaut. Also du hast so eine Stärke, du machst weiter. Und als ich deine Biografie gelesen habe, hier, Grönemeyer.
Das ist keine Biografie, sondern das ist eine wissenschaftliche Analyse meiner Lieder.
Stimmt.
Eine Biografie hätte ich nicht freigegeben. Der Michael Lenz ist Professor für Literatur in Leipzig und der hat gesagt, ich schreibe ein Buch. Ich habe das auch noch quer gelesen. Ich verstehe da auch die Hälfte meines Buches. Aber es ist keine Biografie. Das hat auch viele Leute erschrocken, die sich die gekauft haben, gedacht, jetzt erfahren Sie mal ein paar intime Dinge von mir. Es ist sehr lustig, es ist ein punkiges Buch, aber es hat mit Biografie nur teilweise was zu tun.
Ich habe ein paar Sachen über dich erfahren. Zum Beispiel, dass dein Vater nur einen Arm hatte.
Ja.
Den anderen hat er im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad verloren.
Mhm.
Und sein Vater wiederum ist schon gestorben, als er Kind war, bei einer Gasexplosion in der Bergbaugrube. Trotzdem, steht da drin, war dein Vater eine wahre Frohnatur.
Mein Vater hat ins Leben gebissen. Er liebte Menschen, er war ein unglaublicher Mensch, der liebte Menschen, er fand jeden Menschen, der war hinreißend, er ging auf jeden zu, der war sehr respektvoll, der hat nie getratscht über andere Menschen, der fand das ganz toll, denke wegen der Einschläge, er musste als kleiner Junge mit 4 Jahren, weil sein Vater war, also Bergwerksdirektor, davor waren alles Bauern in Westfalen, das war die erste Generation, die studieren durfte. Und dann musste er und seine Mutter ins Bergwerk und dann stieg er als erster runter und war sofort vor den Augen von meinem Vater tot. Also direkt und dann hat er eben in Stalingrad seinen Arm verloren. Ich glaube, er hat begriffen, was das Leben, mit welcher Härte das Leben ausgestattet ist und auf der anderen Seite, wie man mit dem Leben, wie dankbar man sein darf, dass man in diesem Film leben darf. Und der war hinreißend. Also der war wirklich es war eine absolute Frohnatur. Das war ein wunderbarer Mensch. Er hat von sich selber immer gesagt, ich bin hart, aber ungerecht. Er war auch ziemlich streng, aber der hat dann auch, und das war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt, also auf jeden Fall hatte der auch die grandiose Idee, der hat sich dann im Krieg wieder gemeldet, wieder an die Front und ist nach Frankreich gegangen und als wir in der Bretagne waren mit ihm und meiner Mutter, war ich mit den beiden in so einem Hotel mit Toilette auf dem Gang und so ein ganz einfaches Hotel, ich war ganz stolz, dass ich mal ins Hotel durfte. Und da hatte mein Vater plötzlich die grandiose Idee, ich glaube, ich fahre mal dahin, wo ich während des Krieges war, auf den Bauernhof. Und dann haben wir gesagt, sag mal, spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht als Deutscher, fährst du jetzt doch wohl nicht auf den Bauernhof, da wo du, doch, ich fahr da mal hin, das war ganz schön da bei dem. Und dann ist der da wirklich hingefahren, kein Witz, und hat da geklingelt. Und dann ist der Bauer in die Tür gekommen und hat sich den angeguckt und hat dann irgendwo so nach einer halben Minute gesagt, oh, Monsieur Grönemeyer, rentrez, viens ici. Dann ist er da reingegangen, dann kam er wieder zurück. Meine Mutter war relativ klein, die war so 1,58 und mein Vater war 1,86 und relativ stämmig, also fest, wie der Schweizer sagt. Und dann kam der nachmittags um 5 sowas von besoffen in dieses Hotel, dass meine Mutter den immer schob Ich habe gesagt, ich kenne die Leute nicht, ich war so 13 oder so. Der schob den also durch und dann war endlich im Hotel angekommen und ich sagte, boah, und ich lag unten in so auf so einer Liege. Mit einmal stand der oben am Fenster und machte das Fenster auf und sagte, ich kann fliegen. Und meine Mutter immer, Wilhelm, Wilhelm, komm zurück. Was war passiert? Der Bauer hatte den wiedererkannt und die hatten halt wohl anscheinend eine sehr schöne Zeit gemeinsam während des Krieges und hat erstmal einen Huhn geschlachtet und den immer Calvados eingeschüttet, so 80-prozentigen selbstgebrannten Calvados. Und mein Vater war ein Lebemann, der trank gerne, der rauchte Zigarren. Und dann haben die sich prächtig unterhalten, die beiden. Und wir haben gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber er war ein sehr einnehmender Mensch und hatte einen. Und meine Mutter sagte zu ihm, das Einzige, was sie zu ihm sagte, als sie bei ihm im 70. Geburtstag, guckte ihn so an, sagte immer, dass ein Mensch so fröhlich sein kann, ist ungewöhnlich. Nein, er hat das Leben begriffen, denke ich, in aller Härte, aller Demut, denke ich auch, was das wirklich für ein wunderschöner Film ist, auch mit all den Menschen. Und er hatte wahnsinnig viele Freunde und hat auch immer zu uns gesagt, das Einzige, was es gibt im Leben, sind Freundschaften. Alles andere kannst du vergessen, ob du Geld verdienst, Erfolg hast. Freundschaften sind das, was es ausmacht. Und am Ende seines Lebens hatte er eine sehr schwere Demenz, so eine Levy-Body-Demenz und war sehr unruhig, weil er wollte nicht, dass wir ihn so sehen. Aber wenn seine Freunde kamen, selbst mit 80, 85, 90, die an sich zu ihm setzten, wurde er ganz ruhig. Das war rührend zu sehen. Also selbst bei uns war er nervös, war total nervös. Wenn die kamen, dann wurde er ruhig. Dann war er da und war ein toller Mann, muss ich sagen. Und der hat mir, glaube ich, viel geholfen, auch durch meine komplexeren Zeiten.
Meinst du denn, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist oder ist es ein Charakterzug? Ist es in den Genen?
Boah, komplizierte Frage. Das ist auch eine kulturelle Frage, glaube ich, auch ein bisschen. Ich glaube, dass diese britische Haltung so, it could be worse, es könnte be härter sein. Also dieses dem Leben wirklich, wenn man sich überlegt, wenn wir hier auch sitzen jetzt so, mit welcher Freude oder Gelassenheit oder Gemeinschaft wir hier sitzen. Das ist einfach ein schöner Moment im Leben. Das ist was Wunderbares. Das ist einfach, wir sind in der Lage, gemeinsam wahnsinnig viel Schönheit zu kreieren, indem wir einfach aneinander teilhaben, teilnehmen. Auch füreinander Verantwortung zu übernehmen oder auch einander zuzuhören, auch Widersprüche auszuhalten, uns inspirieren zu lassen von anderen, auch von anderen Ideen, anderen Meinungen. Ich denke, wir vergessen manchmal, nicht, dass für alle Menschen das so einfach ist, das will ich jetzt nicht sagen, aber gleichzeitig vergessen wir vielleicht manchmal sehr schnell, wie viel Schönheit uns auch gegenübersteht. Auch von Menschen, die an einem teilhaben oder sich für einen interessieren. Ich glaube, die Engländer, glaube ich, sind da etwas, die Angelsachsen generell ein wenig, also das habe ich so in England erlebt, die gehen immer eher, oder ich weiß noch, als ich zur Rezession kam, da war die schwere Rezession in England und ging in meinen Café und sagte, what about the recession? Und da sagte der, ja, yeah, it's tough, the recession, but there's one good thing. We're in it. We're already in it. Also wir sind schon mal drin, wir gehen nur noch raus jetzt. Und das ist so, oder auch dieses Wort love. Also dieses, wenn man in England in den Supermarkt geht, wirklich, und am Ende so um 10 Uhr nachts oder um halb elf, man geht zur Kasse und dann sagt er, bye bye love, have a nice sleep. Die sagen immer love auch. So dieses Wort love ist auch so ein, und da gibt's auch kein der, die, sie, er, sondern einfach love. Es hat so eine, die Engländer machen sich das Leben, versuchen sich das Leben, und das Leben ist härter in England als in Deutschland, muss man einfach mal dazu sagen. Die Leute leben noch unter härteren Bedingungen. Dieses, manchmal Dinge etwas leichtfüßiger zu nehmen und nicht nur zu gucken, wo ist die Bitterkeit.
Und wieso bist du dann nicht da geblieben, sondern wieder zurückgekommen und dann auch noch nach Berlin?
Na, ich lebe verdammt gerne in Berlin. Ich finde Berlin wunderbar. Ich finde, Berlin hat den schönsten Himmel der Welt. Berlin. Ich lebe seit 30 Jahren in Berlin, über 30. Ich lebe seit 32 Jahren in Berlin. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir haben die gleiche große Klappe. Wir sind am Ende einen Tick freundlicher als die Berliner, muss man sagen. Aber ansonsten mag ich Berlin, ich mag diese Direktheit, ich mag an Berlin, dass es keine Geldstadt ist, einer der wenigen Hauptstädte auf der Welt, wo es nicht, also es geht auch ums Geld, aber wo nicht dieses kapitalistische, das ist eher in München oder Hamburg oder Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, sondern Berlin ist letztendlich eine, in Anführungsstrichen, eine Arbeiterstadt. Und ich komme auch aus einer Arbeiterstadt, ich komme aus einer Arbeitergegend und hier ist das Leben einfach, steht einem das knallhart vorm Gesicht. Und das finde ich also im wahrsten Sinne des Wortes ehrlich, redlich und angenehm.
Du bist 1977, richtig, schon nach Berlin gezogen. Da warst du dann wohl 25. Und wenn meine Recherchen richtig waren, hast du damals in der Günzelstraße in Wilmersdorf gewohnt.
Das ist richtig. Ich war vor der Wende hier, da fand ich Berlin etwas komisch, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wieso?
Ja, da erzählten die einem die ganze Zeit immer, wie toll sie sind, weil sie das hier aushalten. Und ich dachte immer, ja, ist ja gut, aber und was machen wir jetzt? Wo geht's jetzt ab? Nein, das war natürlich eine etwas Sondersituation. Und da habe ich dann viel in den Clubs gespielt, im Folkpub und im Quartier Latin. Da habe ich nachts noch bei diesen eine halbe Stunde immer gespielt, eine Viertelstunde Gitarre, Viertelstunde Klavier. Dann gab es irgendwie ein Bier umsonst und 30 Mark. Und habe Theater gespielt am Die Geisel an der damals Freien Volksbühne. Und war jede Nacht unterwegs. Ich hatte eine Freundin aus Kassel, wir gingen erst um 2 Uhr morgens immer raus. Und
warst du auch mal im Osten, also drüben?
Während der Zeit nicht, aber ich habe ja dann einen Film gedreht im Osten, in der damaligen DDR 83, die Frühlingssymphonie. Da habe ich einen Film gedreht, weil der Produzent, der lebt in West-Berlin, war aber angeblich Attaché der Dominikanischen Republik, deswegen konnte der im Osten drehen. Da habe ich im Osten einen Film gedreht, sogar 2 Filme gedreht im Osten, in der DDR.
Du hast ja auch als Schauspieler deine erste Frau Anna Henkel kennengelernt, weil die auch Schauspielerin war. Und ich habe ein Foto, was ich hier gerne mal zeigen würde. Das ist aus einem Film, da küsst ihr euch gerade. Und ganz ehrlich, bist du das mit den langen Haaren?
Ja.
Mit den Muskeln? Du siehst aus wie Hulk.
Hör mal, ich sehe nicht aus wie Hulk, ich bin Hulk. Herbert Hulk Grönemeyer. Es gab auch eine Kritik zu dem Film, der ist ziemlich durchgefallen. Ich glaube, der einzige deutsche Fernsehfilm, der nie wiederholt wurde. Aber und da gab es eine Kritik, er spielte einen echten Arbeiter, er hatte so dickfleischige Oberarme. Das war eine Kritik. Ja, ich war ein sehr muskulöser Typ. Ich hatte einen Sixpack und ich war extrem durchtrainiert.
Aber wo ist das da alles geblieben?
Ist noch da. Ich wollte das jetzt nicht hier zeigen, aber das ist noch sehr klar gezeichnet, leicht abgedeckt. Aber immer noch so, dass ich, also wenn ich bei mir im Viertel mit nacktem Oberkörper rumlaufe, da gibt es dann schon einige Hysterien, da kommt der Ordnungsdienst.
Mein Bruder, der 2 Jahre älter ist als ich, der hatte damals ein Bravo-Poster, wo deine Frau drauf war. Ich glaube, die war erfolgreicher als du als Schauspielerin, ne?
Deutlich erfolgreicher. Ich war deutlich erfolgloser damals bei Bertolucci im 1900 mitgedreht mit De Niro und Depardieu und Donald Sutherland. Und der hat mehrere Filme gedreht, auch hier Chapeau Clac hier in Berlin mit Uli Schamoni. Und die war deutlich erfolgreicher. Und ich lernte sie kennen beim Film. Und der Jürgen Flimm, das war der hier auch damals die Oper geführt hat, der fand sie auch ganz toll und war ganz stolz, dass er sie besetzt hat in diesem Fernsehfilm, dass sie mit ihm gedreht hat. Und hat dann zu mir gesagt, ja, die hat einen neuen Freund und sei vorsichtig. Und ich natürlich, ja, gar kein Problem, für mich, ich bin da. Und dann lernten wir uns kennen und fanden uns extrem dämlich. Also sie kam aus Hamburg, hatte lange Haare, rauchte die ganze Zeit, war eben mega cool. Ich kam aus dem Ruhrgebiet, hatte lange rote Haare, quatschte die ganze Zeit. Und die dachte, oh Gott, mit dem soll ich jetzt in Liebe.
Du hattest diese Arme.
Was war das jetzt für ein Gesichtsausdruck? Ich kann halt wahnsinnig gut umarmen. Und das ist am Anfang ganz angenehm. Auf jeden Fall mochten wir uns beide überhaupt nicht. Sie fand mich als Hamburgerin, Ruhrgebiet war so ähnlich wie Kasachstan oder so. Aus dem Ruhrgebiet kommt man nicht. Und er sagte, und wir fanden uns beide relativ doof, muss ich sagen, weiß ich noch. Also, und war auch, aber er war ganz stolz, dass wir zusammen spielten. Und dann drehten wir irgendwann in so einem Bungalow irgendwo im Rheinland und hatten nichts zu tun, standen auf dem Balkon, weil die leuchteten unten stundenlang ein und standen auf dem Balkon und haben da so rumgestanden und dann haben wir plötzlich gedacht, oh, lass mal küssen, vielleicht hilft das. Und ja, das war's. Nee, wir haben uns dann gesucht und gefunden, würde ich sagen, ja.
Sie ist ja dann mit 45 an Brustkrebs gestorben. Und ehrlich, ich meine, das ist 27 Jahre her. Und dennoch, wenn man mit jemandem über dich spricht, kommt immer das Thema darauf, dass deine Frau gestorben ist an Brustkrebs. Also die Anteilnahme ist wirklich ungebrochen. Und ich habe es auch noch nie erlebt bei jemandem, dass die so groß war. Wie erklärst du dir das?
Ja, erklären kann ich mir das nicht, aber was ich weiß, ist, dass mir das natürlich enorm geholfen hat. Also mir hat natürlich enorm geholfen, ja, die Zuwendung und die Anteilnahme. Das war schon, ich war natürlich dann, die Kinder waren noch relativ klein, die waren ja 9 und 11. Und wir waren gerade nach England gezogen und das war schon sehr, ja, es hat mir natürlich sehr geholfen, deswegen habe ich auch die Platte Mensch gemacht. Wenn die Menschen um mich herum nicht so mit mir, mich geschoben hätten und aufgefangen hätten, das war, ja, die Platte Mensch, auch das Lied Mensch, ist einfach, wo sich dann bewahrheitet hat, was mein Vater auch immer gepredigt hat. Die Menschen sind in der Lage, und es gibt ja oft Menschen, die auch sagen, was soll ich tun, was soll ich machen, oder ich will auch jemanden nicht stören, der krank ist oder der, Und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Also allein, dass man zeigt, dass man für jemanden da ist, auch wenn man stottert oder nicht weiß, was man tun soll, ist egal. Aber allein, dass man die Geste zeigt, ich bin trotzdem für dich da. Ich weiß jetzt nicht, was ich richtig oder falsch sage, aber dennoch möchte ich dir einfach zeigen, ich fühle mit, ich bin dabei. Und das hilft einem enorm. Das hat mir sehr geholfen und das war auch das, warum ich dann diese Platte geschrieben habe, weil sich diese, so wie ich aufgezogen worden bin als Kind, sich einfach auch in so einer Phase bewahrheitet hat, dass Menschen einander wirklich auch durch solche Zeiten schieben können. Und aber warum die Menschen mir so eine das kann man ja selber nicht beurteilen. Man ist einfach sehr dankbar dafür. Mhm. So.
Ich möchte dir an der Stelle aber auch mal danken, weil du hast ganz viel für die Awareness von Brustkrebs getan oder ihr, weil das ist ja vor 27 Jahren tabu gewesen, heutzutage aber auch irgendwie immer noch. Und ich hatte auch Brustkrebs, jede siebte Frau in Deutschland bekommt Brustkrebs und wenn jemand das aber sagt, woran er gestorben ist, ist das wahnsinnig hilfreich, als wenn da immer gesagt wird, schwere Krankheit. Mhm. Also vielen Dank, dass ihr das so publik gemacht habt.
Na, danke. Okay.
Ich möchte jetzt mal ein Lied einspielen, das Tanzen heißt.
Asylanten weisen wir vor unsere Schranken. So verfolgt kann keiner sein. Deutschland wird allzu sehr als Paradies missverstanden. Oh, wir lassen keinen mehr rein.
Das Lied ist auf dem 86er Grönemeyer-Album Sprünge drauf gewesen und man versteht dich einmal so schlecht. Also wenn ich kurz, wenn ich hier kurz mal vorlesen darf. Du singst da, Asylanten weisen wir vor unsere Schranken, so verfolgt kann keiner sein. Und dann, das ist natürlich ironisch gemeint, geht gegen die Regierung, Deutschland wird allzu sehr als Paradies missverstanden, wir lassen keinen mehr rein. Es ist ja unglaublich, ne, dass dieses Lied 40 Jahre später immer noch aktuell ist. Und was ich interessant finde, 2015 kam die Willkommenskultur und die kam ausgerechnet von der CDU, die du ja mit diesem Song damals kritisiert hast, ne?
Ich glaube, dass wir das, ja, also das Lied habe ich damals, ich glaube, 86 geschrieben. Und da habe ich auch, da gab es ja auch ein Lied, das hieß Lächeln über Helmut Kohl, über dieses neue konservative Denken, von das Helmut Kohl eingeführt hat. Und der hat auch diese Platte als deutsche Unkultur bezeichnet. Die Goethe-Institute wurden weltweit angewiesen, die Platte nicht zu spielen, nicht zu verbreiten. Es gab da, die CDU hat da extrem Druck gemacht. Und aber umgekehrt jetzt zu der Willkommenskultur. Ich glaube, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, bei allem, was das an Komplexität mit sich bringt und gebracht hat, was das für eine enorme humanistische Leistung war von Deutschland, von den Menschen hier in Deutschland. Das muss man einfach mal klarstellen. Wir machen uns gar nicht bewusst, und das hat der Anoni bei einem Konzert gesagt in der Zitadelle. Der kam von der Bühne runter, hat er gesagt, ihr wisst in Deutschland gar nicht, was ihr da getan habt, was das historisch für eine unglaubliche Leistung war, eine humanistische Leistung, dass ihr euch dem gestellt habt, dass ihr das die Menschen aufgenommen habt. Ich weiß noch, die Times hat geschrieben, wir haben heute wieder 70 Geflüchtete aufgenommen. Auf der Titelseite waren die mega stolz. Wir sind uns gar nicht, wir neigen natürlich sehr schnell immer dazu. Ich finde, dass die Gesellschaft in Deutschland auch bis heute noch eine unglaubliche Kompaktheit hat und eine wirklich bürgerliche zentrale Haltung und eine menschliche Haltung, eine erwachsene Haltung, dass diese Gesellschaft wirklich sehr erwachsen ist. Und das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, weil das immer so niedergetreten wird. Wir sind für das, was wir da getan haben und bis heute, wie viele Menschen sich nach wie vor um Geflüchtete kümmern, wie viele Gemeinschaften es gibt, die sich und wie viele Geflüchtete sich auch schon integriert haben. Ich will jetzt gar nicht die Probleme wegreden, darum geht's
gar nicht. Die gibt's schon, ne?
Ja, logisch gibt's die. Das liegt aber auch daran, dass Frau Merkel nie kommuniziert hat. Also ich bin da ziemlich streng, weil ich glaube, wie in jedem Problem, mit jedem Thema hätte man ununterbrochen kommunizieren müssen, was sind die Probleme, was haben wir geschafft, wie weit sind wir? Dann hätte eine Gesellschaft gesagt, aha, ihr nehmt uns ernst, wir können uns das, wir verstehen das, wir sind Teil des Ganzen. Es wurde nie darüber geredet, es wurde immer gesagt, oh, 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 da kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann kriegten die Menschen natürlich plötzlich, fingen die Ersten an, Beklemmung zu kriegen. Und dann rückten natürlich die Populisten nach und haben gesagt, in die Nische, seht ihr, seht ihr, seht ihr? Das ist ja bis heute. Frau Merkel hat 16 Jahre nie kommuniziert, außer dass sie einmal den Satz gesagt hat, wir schaffen das. Danach wurde nicht mehr kommuniziert. Und das kann man mit einer Gesellschaft nicht machen. Wir sind erwachsen, wir sind die Arbeitgeber, wir verstehen, wir sind nicht doof, sondern wir sind auch problembewusst. Wir können auch Dinge aushalten, wenn man uns das erklärt. Wenn man das nicht erklärt, nimmt man uns nicht ernst und hält uns alle für ein bisschen dämlich. Und das ist eine Unverschämtheit. Wir sind klüger als das Ganze, als die ganzen, die glauben, uns die Dinge erklären zu müssen. Und das ist beeindruckend. Ich glaube, dass wir wirklich uns mal klar machen müssen, dass selbst mit der Wiedervereinigung, wir sind in der Lage, gemeinsam und auch im Osten, muss man sich auch mal klar machen, wie viele Menschen tagtäglich sich auch genau auch mit dem Rechtsruck auseinandersetzen. Wir reden immer so auf der Karte immer von dieser blauen, das ist eine Unverschämtheit, das ist auch eine Frechheit den Menschen in Ostdeutschland gegenüber. Die fighten auch tagtäglich und wollen damit nichts zu tun haben. Das ist ganz elementar. Diese Menschen... Das ist so diese westliche Überheblichkeit und das ist das, was das führt dazu, weil wir nicht miteinander sprechen. Und ich habe schon damals nach der Wiedervereinigung, ich habe ja damals ein Jugendheim gemacht in Leipzig für rechte Jugendliche, 93. Das hat 8 Jahre gedauert, das hat die Stadt, ich will darüber nicht so viel erzählen, ich laber jetzt so vor mich hin. Was ich erzählen wollte war, ich fände es viel toller, ich hätte zum Beispiel schon 93 gut gefunden und finde ich bis heute, das ist nach wie vor meine Idee, ich hätte gern eine Fernsehsendung, wo zumindest einmal im Monat Menschen aus Deutschland, aus allen Bereichen, Ost, West, Nord, Süd zusammensitzen und über ein Thema sprechen, damit wir einfach mal verstehen, wie denken die verschiedenen Kulturen über die verschiedenen Seiten von Deutschland über Dinge nach. Man lernt sich kennen, man hört zu. Das müssen wir generell in der Demokratie jetzt. Wir müssen lernen zuzuhören, wir müssen lernen Widersprüche auszuhalten. Das ist jetzt Grundfesten der Demokratie und nicht Leute. Und ich weiß, dass die viele Menschen im Osten wahnsinnig Angst haben, dass wenn die drei Sätze sagen und dabei ist irgendwo ein verkrampftes Wort oder irgendwie, dass wir den gleich da drüber bügeln und sagen, ihr seid ja, was laberst du denn da schon wieder? Ja, wieder typisch. Wir haben ein Kommunikationsproblem und das tut mir richtig leid, weil wir in der Lage sind, auch solche Dinge wie mit dem Geflüchteten, wir sind in der Lage, Enormes zu stemmen und auch zu tun. Und das finde ich das tut mir weh, weil ich finde, dieses Land leistet und alle gemeinsam leisten enorm viel.
War das eigentlich damals auch der Grund, warum du alle Einladungen von Angela Merkel ins Kanzleramt immer abgesagt hast?
Ja. Ich wollte mich mit der nicht unterhalten, ja. Und es gibt eine, das klingt jetzt, muss ich jetzt aufpassen, weil ich will jetzt hier nicht so... Nee,
erzähl ruhig, wie dir der Schnabel gewachsen ist.
Also ich wurde von Bob Geldof angerufen, dass der war im Kanzleramt und sagte, Frau Merkel hat gesagt, ich gebe dir das Geld für Afrika, wenn du dafür sorgst, dass der Grönemeyer endlich die Schnauze hält. Da rief er mich an.
Dass der Grönemeyer die Schnauze hält?
Ich habe auf dem G8-Treffen in Rostock, was wir veranstaltet haben, gesagt, Frau Merkel, wenn Sie das nicht einhalten, Ihr Versprechen, die extreme Armut mit 2% des Bruttosozialprodukts zu halbieren auf der Welt, das Versprechen, was die G8-Staaten gegeben hatten, dann sind Sie nicht dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich, sondern Ihrem Vater, der war ja Pfarrer. Und das hat die tierisch geärgert, das fand die überhaupt nicht witzig. Bei allem, was sie auch geleistet hat, ich will jetzt nicht hier nur Frau Merkel dissen, aber gleichzeitig war sie Widerspruch nicht gewohnt, das mochte die nicht. Die fand das nicht. Die hat sehr präzise, sehr klar ist ihren Weg gegangen, was ja zum Teil, die hat uns sehr gut repräsentiert. Das war eine uneitle Frau im Gegensatz zu dem, was danach kam. Das ist keine Frage. Aber sie hat mit uns nicht gesprochen. Das hätte sie auch gar nicht machen müssen, wenn sie ihrem Wesen entspricht, was ich auch völlig verstehen kann. Aber da hätte sie dafür sorgen müssen, dass jemand mit uns spricht. Weil wir hätten uns gerade in der Phase von 15, wir hätten sprechen müssen miteinander. Und das hat sie nicht getan. Und sie hat auch, und dann höre ich auf, sie hat auch die Menschen, sie kam aus dem Osten und sie hat auch die Menschen im Osten nicht vertreten. Das, Sie ist nicht hingegangen und hat versucht, zumindest in ihrer Zeit, ein wenig dafür zu sorgen, dass diese Kluft, dass das sich ein wenig lüftet. Das, so will ich sagen. Ich will jetzt nicht nur auf ihr rumreihen, aber diese Kommunikation, und das ärgert mich bis heute, wir sind ein erwachsenes Volk, wie man sieht, mit den Geflüchteten, mit den Menschen, die wir aufgenommen haben, und es wird gefälligst mit uns gesprochen. Wir wollen gerne wissen, worum es geht. Wir sind auch in der Lage zu verstehen, wenn Dinge kompliziert sind. Aber dann erklärt sie uns und tut nicht so, nachdem wir 3 Wochen sagt, das ist alles furchtbar, und dann verkauft er uns das Gleiche 4 Wochen später, ist eine super Idee. Also das ist alles Kappes. Oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, sag, was Sache ist.
Diese Sendung, von der du gesprochen hast, diese integrative Sendung, wo man vielleicht auch über Politik redet, wo man Ost und West und vielleicht unterschiedliche politische Strömungen zusammenbringen könnte, die könnte es schon übermorgen geben, wenn du sie moderierst. Herbert, hier beim RBB.
Also ich bin Sänger und kann auch nicht Trompete spielen. Also ich glaube, ich kann auch kein Schlagzeug spielen und ich kann auch keinen Stepptanz. Und ich glaube, das ist mein Beruf, da bin ich sicher. Ich muss nicht denken, nur weil ich singen kann, kann ich auch moderieren. Ich weiß, dass ich nicht moderieren kann. Also deswegen, ich finde, das fehlt. Es fehlt, dass wir einfach miteinander einfach verstehen, wie ticken wir? Wie ticken wir uns? Und das ist, glaube ich, das, was im Moment das Allerelementarste ist, dass wir begreifen, wir retten die Demokratie nur, wenn wir lernen. Demokratie ist ein Kompromiss. Demokratie, du kriegst in der Demokratie immer nur einen kleinsten Teil von dem, was du willst, weil so viele Menschen verschiedene Meinungen haben. Wir müssen lernen, zuzuhören, Widersprüche auszuhalten, solange Menschen nicht eine Meinung vertreten, die eindeutig rassistisch oder menschenverachtend ist. Ansonsten gibt es mehr als eine Wahrheit. Es gibt 14, 15, 16 Wahrheiten und komischerweise stimmen die alle.
Dankeschön. Also.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn dir der Podcast mit Herbert Grönemeyer eben gefallen hat, dann empfehle ich dir Meilensteine. Das ist ein Podcast vom SWR, in dem es um Alben geht, die Geschichte geschrieben haben. Da gibt's übrigens auch eine Folge zu Herbert Grönemeyers Erfolgs-LP 4630 Bochum, die 84 rauskam und über deren anfängliche Schwierigkeiten er ja auch gerade ein bisschen was erzählt hat. Es gibt aber auch eine spannende Meilensteinfolge über das Tonsteine-Scherben-Album Wenn die Nacht am tiefsten von 1975. Kann ich auch empfehlen. Und es gibt natürlich viele andere, denn jeden Montag gibt es eine neue Folge von Meilensteine in der ARD-Audiothek. Und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.